Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei In Principio, unserem Bibelpodcast. Wie immer möchten wir gerne mit euch die drei biblischen Texte des 28. Sonntags im Jahreskreis anschauen. Mein Name ist Christel Köhler, ich bin Neutestamentlerin.
Und ich bin natürlich auch mit dabei. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin für das Alte Testament verantwortlich. In dieser Folge reden wir mit euch ein wenig über das Wort Gottes. Jetzt sagt ihr natürlich, wow, Wort Gottes, ihr seid ein Bibelpodcast, natürlich redet ihr über das Wort Gottes. Aber wir wollen mit euch darüber reden, dass das Wort Gottes glaubwürdig ist und wirkmächtig ist. Und dann kommt noch ein weiteres Und hinzu. Und dass es eben entscheidend ist, welche Reaktion man auf das Wort Gottes folgen lässt.
Wir steigen heute, das habt ihr der Einleitung vom Till schon fast entnehmen können, mit einem neutestamentlichen Text ein. Und nein, es ist nicht das Evangelium, sondern es ist der zweite Timotheusbrief. Das ist die zweite Lesung an diesem Sonntag. Und wir hören hier einmal wieder Paulus, der nicht wirklich Paulus ist, sondern jemand, der im Namen des Paulus schreibt, der an den Gemeindeleiter Timotheus hier einen ganz, ganz markanten Satz formuliert, den wir auch als zentralen Vers eigentlich für diese Folge ausgemacht haben.
Ich hatte den Vers hier in meiner Einleitung schon zitiert, aber nicht als Zitat markiert. Hier ist also das richtige Zitat aus Vers 11. Das Wort ist glaubwürdig.
Nach diesem Zitat, das Wort ist glaubwürdig, versucht der Autor des zweiten Timotheusbriefes jetzt, dem Timotheus das noch ein bisschen näher zu erklären. Er sagt, wenn wir nämlich mit Christus gestorben sind, dann werden wir auch leben. Also, wenn wir getauft worden sind auf seinen Tod, dann werden wir zu Lebenden werden. Die erste. Das zweite, wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch mit ihm herrschen. Also, wenn wir an dem Wort Jesu Christi festhalten, dann werden wir Anteil haben an seiner Sendung für das Reich Gottes. Das haben die Apostel ja auch erlebt. Und dann, wenn wir ihn verleugnen, wird er auch uns verleugnen. Also, wenn wir eben nicht am Wort festhalten, wenn wir nicht daran glauben, dass das mit Tod und Auferstehung wirklich stimmt und wirkmächtig wird in uns, dann wird er auch uns verleugnen, also von uns Abstand nehmen.
Jetzt haben wir drei schöne Satzfolgen immer wenn-dann gelesen. Und dann kommt die Überraschung. Es kommt noch ein Wenn-Satz, Vers 13. Wenn wir untreu sind, das schließt wunderbar an das, wenn wir verleugnen. Und jetzt würde man erwarten, wenn wir untreu sind, dann wird er auch untreu. Aber natürlich nicht. Da steht, wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das Wort Gottes an sich ist ja Beständigkeit, Zuverlässigkeit und steht für Treue. Und diese Treue ist stärker als unsere Untreue. Wenn wir untreu sind, bleibt das Wort Gottes, die Heilszusage, doch weiterhin bestehen.
Jetzt werdet ihr mit Recht womöglich sagen, Moment, eben hieß es doch noch, wenn wir ihn, also wenn wir Gott verleugnen, dann wird er auch uns verleugnen. Diese beiden Dinge muss man etwas differenziert betrachten. Wenn wir ihn verleugnen, wird er auch uns verleugnen. Da geht es um Distanzierung, da geht es um ein Beziehungsgeschehen in einem 1:1-Kontext. Wenn wir jetzt aber auf wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen, gucken, dann ist damit tatsächlich eine viel größere Ebene gemeint. Es geht gar nicht um die nur konkrete Beziehungsebene, sondern es geht darum, Gott bleibt in sich beständig. Gott verändert sein Wesen nicht, seine grundsätzliche Heilszusage bleibt, selbst wenn wir uns quasi durch unser Verleugnen von ihm distanzieren und damit die Distanz da ist. Ja? Also es geht eigentlich um das Wesen Gottes und um seine Grundhaltung, für uns das Leben zu wollen, das Heil zu wollen, die Fülle zu wollen, das bleibt beständig. Gott ist da. Dieses Wort wird durch nichts aufgehoben. Auch nicht, wenn ich sage, nee, ich glaube nicht, dass Gott da ist. Dann ist vielleicht Gott in meinem Denken, Fühlen und Beten erstmal nicht mehr so nah, aber er ist da.
Jetzt haben wir bis hierher sehr allgemein über diese beständige, treu weiter bestehende Heilszusage gesprochen. Und jetzt wird es konkret. Jetzt gehen wir in zwei Texte, die ganz deutlich uns vor Augen führen, Gottes Wort ist wirkmächtig und entscheidend ist unsere Reaktion auf diese Wirkmächtigkeit Gottes Wortes.
Ich steige vielleicht einfach mal mit dem ersten Satz der ersten Lesung ein, die aus dem zweiten Buch der Könige, dem 5. Kapitel, entnommen ist. Es heißt hier in Vers 14, so ging er, gemeint ist Naaman, also zum Jordan hinab und tauchte 7-mal unter, wie ihm der Gottesmann befohlen hatte. Da wurde sein Leib gesund wie der Leib eines Kindes und er war rein.
Wir sind also mitten in einer wunderbaren Geschichte und wir müssen erstmal aufschlüsseln, wer tritt hier auf. Also, der erste Erwähnte ist ein aramäischer Feldherr. Aram verbindet man heute mit Damaskus, einem nicht gerade eng befreundeten Volk mit Israel. Ein Feldherr sozusagen von einem Feind folgt hier der Anweisung eines Gottesmannes, eines israelitischen Gottesmannes, den wir gut kennen, Elisha. Das ist erstmal die Geschichte, in der wir drinstecken. Warum macht er das? Weil Naaman von Aussatz befallen ist. Und in Damaskus hört er von einer israelitischen Verschleppten im Ausland, in Israel haben wir Propheten, die sind wirkmächtig, die können dir bestimmt helfen. Und dieser Fremde glaubt an diese Worte und glaubt an das Wort vom Gottesmann, das Heilung birgt.
Eigentlich ein ziemliches Risiko. Wer weiß, was der Gottesmann eigentlich wirklich damit verbirgt. Ja, in irgendwelchen Schurkenfilmen hätte der bestimmt einen Hintergedanken. Aber natürlich nicht. Wir haben ja schon gelernt, Gottes Wort ist glaubwürdig und das bedeutet auch, Gottes Wort führt zum Guten. Und wenn jetzt also der Elisha, der Prophet, der Gottesmann auftritt, dann kann der eigentlich nicht anders, als an so einer Stelle seinem Auftrag getreu auch etwas zum Guten wenden wollen. Und insofern ist es zwar ein Wagnis aus der Sicht des Naaman, für uns aber eigentlich völlig logisch, da muss doch jetzt für den Naaman etwas Positives passieren. Und nachdem er also alles genauso tut, wie es ihm befohlen wird, da erlebt er, dass er nicht nur gesund wird, sondern dass sogar der Leib wird wieder wie der eines Kindes und er wirklich ganz rein ist, also ganz kraftvoll taucht er hier plötzlich wieder auf.
Das ist in der Geschichte ein wunderbares Bild, weil es wird gesagt, der Feldherr wird nicht nur wieder gesund, sondern er kommt zu alter Stärke, jugendlicher Stärke, was man eigentlich von einem verfeindeten Fremdherrn nicht haben möchte. Und das auch im Kontext, das muss man auch vielleicht wissen, dass Naaman am Anfang erstmal geschickt wird zum israelitischen König. Und der denkt sich, was du eben schon angedeutet hast, oh, das ist bestimmt eine Kriegsfalle, ich kann dem doch nicht helfen, bin ich denn Gott? Und Elisha, der hört das und sagt, natürlich können wir dem helfen, weil unser Gott wirkmächtig ist. Und Elisha springt in die Bresche und sagt, den heile ich jetzt. Und dann kommt diese Steigerung, den heile ich nicht nur, sondern ich führe ihn zurück zu seiner alten Stärke. Was ein gefährliches Spiel ist. Man könnte jetzt sagen, jetzt geht der Feldherr zurück und sagt, jetzt fangen wir einen Krieg an, das wird lustig.
Wir haben ja eben schon im Timotheusbrief gelernt, das Wort ist glaubwürdig. Das hat der Naaman jetzt am eigenen Leib erfahren. Er hat aber nicht nur erfahren, das Wort ist glaubwürdig, sondern das Wort hat auch eine Kraft und das ist ja eigentlich nochmal eine Steigerungsstufe. Es ist nicht nur so, ich kann mich auf das Wort verlassen, sondern das Wort Gottes bewirkt etwas, sogar mehr, als ich erwartet habe. Damit sind wir schon auf der zweiten Stufe dessen, was es mit dem Wort Gottes auf sich hat. Es ist glaubwürdig, es ist wirkmächtig und jetzt kommt der Punkt, was tue ich denn dann?
Und das, was der Feldherr tut, ist überraschend, denn er sagt diesen fundamentalen Satz, der nicht selbstverständlich ist im damaligen Kontext. Aram hat andere Götter. Aber der Feldherr sagt, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Erde einen Gott gibt außer Israel. Er wendet sich von seinen eigenen Göttern ab und es bewahrheitet sich genau das, was der Prophet vorher in dem Kapitel sagt. Hier, das ist eine Chance zu beweisen, wie wirkmächtig unser Gott ist. Und hier ist die Antwort. Der Feldherr sagt, wahrlich, das ist der einzige Gott, den es lohnt, ihn anzubeten.
Er sagt das aber nicht nur mit Worten, sondern er will es auch quasi handgreiflich werden lassen, denn er sagt dann eben auch, so nimm jetzt von deinem Knecht ein Dankgeschenk an. Also er will tatsächlich seine eigene Erkenntnis zum Ausdruck bringen, in Dank, in Lob hat er es ja schon zum Ausdruck gebracht. Und der Dank ist jetzt hier in dieser Situation eben eher tatsächlich materieller Art auf den Elisha hin.
Aber Elisha erkennt, und wir erkennen das zwischen den Zeilen, dass der Dank und das Bekenntnis, das der Feldherr ausgesprochen hat, das ist das eigentliche Dankgeschenk von ihm gegenüber Gott und gegenüber dem Propheten. Er hat seine Schuldigkeit damit sozusagen getan. Und das ist auch eine schöne, brisante Note, weil wenn man in dem Kapitel weiterlesen würde, Der Knecht von Elisha denkt nämlich anders. Der rennt nachher dem Naaman noch hinterher und sagt, ja doch, hier so geldliche Geldgeschenke nehmen wir auch. Ich steck's bei mir persönlich in die Tasche, wenn du es mir gibst. Der wird dafür aber auch bestraft, weil das noch auch gilt. Die Wirkmächtigkeit Gottes kann man nicht mit Besitz aufwiegen.
Wir verfolgen jetzt noch einmal den Gedanken, dass das Gotteslob eigentlich schon der Moment des Dankes ist und der Dank, der dann quasi auch passieren sollte, wenn man erlebt, dass das Wort Gottes glaubwürdig und wirkmächtig ist. Und gehen dann ins Evangelium rüber, wo wir nämlich genau diesen Moment als den Knackpunkt finden in einer wunderschönen Wundererzählung.
Also machen wir uns auf den Weg nach Jerusalem, so fängt das Evangelium auch an. Wir sind mit Jesus auf dem Weg an einem ganz spannenden Ort im Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Das wird extra betont.
Und wenn sowas so explizit erwähnt wird, Samarien und Galiläa, dann ist das für uns immer schon so ein bisschen so eine Art Keyword, dass es womöglich mit diesem Samarien noch etwas auf sich haben könnte.
Aber erstmal begegnen wir vor einem Dorf 10 Aussätzige, beziehungsweise 10 Aussätzige begegnen Jesus. Und das alttestamentliche Gesetz, Levitikus 13 bis 14, sagt eben, wer Aussatz hat, muss von der Gemeinschaft getrennt sein, muss sogar laut ausrufen, ich habe Aussatz, bleib weg von mir. Und sie rufen jetzt zu Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Und erhoffen sich die Heilung ihres Aussatzes.
Wenn wir jetzt uns ein bisschen zurückerinnern an die Geschichte vom reichen Mann und dem Lazarus, dann werden wir auch noch in Erinnerung haben, dass dieser Ruf um Erbarmen da ja auch ein ganz existenzieller war, allerdings aus einer sehr, sehr anderen Situation heraus, nämlich aus einer in Anführungsstrichen selbstverursachten Situation, weil der reiche Mann ja vor seiner Türe nicht geguckt hat, was denn der arme Lazarus tut, sondern sich nur mit sich selbst beschäftigt hat. Hier ist der Ruf nach Erbarmen, der Ruf der Leute selbst, die noch mitten dabei sind oder versuchen, ihre Situation zu verändern und die alles auf die Karte Jesus setzen. Deswegen sprechen sie ihn auch doppelt an, Jesus, Meister. Und das ist eigentlich etwas, was sonst nur seine Jünger so als Titel ins Wort bringen, nämlich, dass sie ihn Meister nennen.
Und dann überrascht die Erzählung uns. Denn erstmal wird erzählt, Jesus sieht sie, also er hält Distanz zu ihnen. Er spricht aus der Distanz zu ihnen, sagt dann aber, geht, zeigt euch den Priestern. Und das ist überraschend, weil man geht erst zu den Priestern, wenn man Aussatz hat, wenn man geheilt ist. Man geht zu den Priestern, um feststellen zu lassen, dass man wieder rein ist, dass man wieder zur Gemeinschaft gehört. Jesus schickt aber die, die krank sind, direkt zu den Priestern. Sie sollen zeigen, dass sie gesund sind, obwohl sie noch krank bleiben.
Aber weil sie das Wort für glaubwürdig halten, gehen die 10 Aussätzigen los und dann heißt es, es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Wir erleben also keine Heilungstat, eigentlich auch kein explizites Heilungswort. Wir erleben nur, geht dorthin und auf dem Weg passiert es tatsächlich völlig unkommentiert. Und genauso unkommentiert erleben wir dann, dass einer von diesen 10 zurückkommt, als er sieht, dass er geheilt ist. Einer von den 10 kommt zurück.
Er kommt zurück, lobt Gott mit lauter Stimme, so steht es da. Er wirft sich nieder vor die Füße Jesu, auf sein eigenes Angesicht und dankt Jesus. Und dann kommt dieser überraschende Satz. Dieser Mann, dieser eine von den 10, das war ein Samariter.
Jetzt muss man sagen, der Text sagt nicht, ob nicht insgesamt 9 Samaritaner und ein Galiläer dabei waren. Aber wichtig ist an dieser Stelle auch nur, ausgerechnet dieser Samariter, der ja eher auf kritische Distanz geht zu den Juden, ausgerechnet der kommt zurück und dankt Gott, wirft sich Jesus vor die Füße. Und das Entscheidende ist ja auch, der kehrt zurück. Und während er zurückkehrt, lobt er eigentlich schon Gott. Also er hat eine Gotteserfahrung gemacht. Er hat gesagt, das Wort Gottes ist glaubwürdig, es ist wirkmächtig an mir und ich muss darauf reagieren mit Lob. Und dieses Lob wird dann noch ein zweites Mal ins Wort gebracht im Dank. Und jetzt stellt Jesus ein paar Fragen, die durchaus berechtigt sind und ich auch gestellt hätte in seiner Stelle. Sind nicht 10 rein geworden? Was übrigens bedeutet, das Wort Gottes war wirklich sehr, sehr wirkmächtig an allen. Er sagt, wo sind die 9? Auch sehr klar. Und dann kommt die letzte große Frage.
Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden?
Es sind alles rhetorische Fragen, auch diese letzte. Ja, offenbar hat dieser Fremde, dieser Samaritaner, für sich erfahren, dass Gottes Wort glaubwürdig und wirkmächtig ist und kann darauf adäquat reagieren. Er lobt Gott, er dankt Gott. Und deswegen sagt Jesus dann abschließend zu ihm: Steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Anders als in anderen Wundererzählungen ist dein Glaube hat dich gerettet hier nicht vorbereitend auf das Wunder, das ist total wichtig, sondern es ist die Bestätigung. Der Samaritaner hat ja schon seinen Glauben bewiesen. Er ist einfach losgegangen, er ist aber auch zurückgekehrt. Und das ist im Prinzip nur eine Bestätigung dessen, was schon längst passiert ist. Ja, dieser Samaritaner glaubt an das Wort und an dessen Wirkmächtigkeit und er kann reagieren. Und das ist im Prinzip der Rahmen um alle Texte.
Jetzt mache ich mal ganz kurz eine Ehrenrettung für die anderen 9 Personen, auch wenn ich nicht weiß, wer die sind. Aber natürlich, im Text steht nicht, was sie wirklich gemacht haben. Wir können jetzt fabulieren und sagen, die sind zu dem Priester gegangen, wurden als rein festgestellt und haben ihren Dank gegenüber Gott direkt am Tempel vollzogen, haben ein Dankopfer dargebracht, haben einen Psalm jubiliert, haben so Gott gedankt. Die Pointe ist hier, dass dieser Samariter am Anfang ja mit den anderen in dem Juden Jesus Heil erkennt, um Heil bittet und dann zu diesem Juden Jesus zurückkehrt, um Gott zu ehren, beziehungsweise zu sagen, da in diesem Jesus ist Gottes Wort wirkmächtig. Da wohnt es inne. Er geht sozusagen zu seinem neuen Gotteserfahrungsort.
Wenn ihr jetzt noch ein bisschen mehr über diese Texte und vielleicht auch das Drumherum der Texte erfahren wollt, dann findet ihr wie immer in den Shownotes die Texte selber noch einmal und die Verlinkung auf unsere Kommentare.
Jetzt haben wir viel über das Wort Gottes, seine Glaubwürdigkeit und seine Wirkmächtigkeit geredet, aber vielleicht den schönsten Satz am Sonntag über das Wort Gottes haben wir nicht besprochen. Und den möchte ich mitnehmen, weil er auch so unglaublich schön poetisch ist. In der zweiten Lesung steht im Vers 9, das Wort Gottes ist nicht gefesselt. Es wird dem Bild von Paulus gegenübergestellt, der eben im Gefängnis gefesselt ist, aber weiter das Evangelium verkündet. Das Wort Gottes ist nicht gefesselt. Das Wort ist frei, es macht frei. Es wirkt für Freiheit und in Freiheit. Und ich finde das so wunderbar, auch für uns zum Nachdenken. Wenn wir jetzt über diese 3 Texte geredet haben, haben wir versucht, sie auszulegen, für uns zu verstehen, auch zu begreifen und ein bisschen uns auch an ihn festzuklammern. Aber wirklich in den Griff bekommen wir das Wort Gottes nie, denn es ist immer frei und verhält sich zu uns. Und wir müssen uns immer neu ihm annähern. Und das wird in diesem Bild so wunderbar deutlich. Deshalb möchte ich dieses Bild mir zu Herzen nehmen und es meditieren, in mir tragen und eben sagen, ja, das Wort Gottes ist nicht gefesselt, es ist frei und es setzt frei.
Mein Vers, der auch aus der 2. Lesung stammt, schwingt da gut mit ein. Er kann sich selbst nicht verleugnen, ist das Bild. Und das, finde ich, ist ein unglaublich starkes Bild. Gott ist Gott in seinem Wesen. Er ist unveränderlich. Er bleibt sich selbst treu, weil er einfach so ist, wie er ist. Und das, finde ich, ist großartig, an so einen Gott zu glauben, der sich nicht ins Wanken bringen lässt durch das, was passiert. Nicht durch meine vielleicht manchmal gelebte Untreue, nicht durch das, was drumherum passiert. Er ist sich selbst treu. Und trotzdem ist er ja ein Gott, der reagiert. Und das, finde ich, ist das Großartige. Sich selbst treu zu bleiben, heißt nicht zu reagieren auf das, was passiert. Er sendet seinen Sohn. Er nimmt die Klagen seines Volkes Israel ernst. All das zeigt uns, es ist ein Gott, der mitfühlt, der hinhört, der reagiert, aber der in seinen Reaktionen und in seiner Art und Weise, mit uns zu kommunizieren, immer derselbe ist, immer sich selbst treu.
Und zum Abschluss wünschen wir euch wie gewohnt jetzt schon einen schönen Sonntag und weiterhin viel Freude beim Bibelentdecken.